HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Ich freue mich darauf, meine Ruhe zu haben. Ja, hatte ich schon lange, aber es macht mir einfach Spaß, meine Ruhe zu haben.
Weniger Terminstress, freier fühlen, nicht mehr so angespannt sein wie in den Haupt-Corona-Zeiten.
Endlich Sommer in meinem Team.
Ich bin jetzt erstmal froh, dass das Thema Homeschooling eine Pause hat.
Wegen Urlaub fahren, das wissen wir jetzt noch nicht.
Wir fahren ans Meer.
Dass man ja vielleicht auch gerne am Ballermann gefahren wäre oder so, aber leider ist halt dort auch aktuell noch tote Hose.
Normalerweise würde ja jetzt hier der Bär tanzen.
Also auf jeden Fall nicht ins Ausland, selbst wenn es erlaubt ist.
Dass nicht jetzt jeder schon wieder anfängt, weltweit zu reisen.
Also meine Pläne auf jeden Fall, ich bleibe hier in Deutschland.
Also Deutschland bietet wirklich viel.
Die Menschen entdecken gerade die Jugendherberge als neue Chance nahes Urlaubsziel.
Schwimmen gehen, wandern, vielleicht eine Fahrradtour oder sowas.
Ganz persönlich freue ich mich darauf, einfach Abstand von allem zu bekommen. Nichts, einfach nichts. Ich werde mein Handy ausschalten und den Tag genießen.
Weniger Leistungserwartungen, sagen wir es mal so, sondern einfach mal gucken, was der Tag so bringt.
Ein bisschen Spaß zu haben und Netflix zu gucken und chillen, nicht an die Schule denken.
Und ich hoffe natürlich, dass es nach den Ferien normal weitergeht. Naja, so Schule vor Corona.
Ich glaube, ich werde einfach nur zu Hause sitzen, weil wir nichts vorhaben. Es wird langweilig, aber ich finde es eigentlich gut.
Jetzt erst recht den Sommer genießen. Die Zeugnisse interessieren an diesem letzten Schultag vor den großen Ferien eh niemanden. Niemand bleibt sitzen in diesem Jahr. Ice in the sunshine, entspannen, keine Termine, das ist jetzt angesagt. Und doch, es ist ja kein seltenes Phänomen. Man arbeitet bis kurz vor dem Urlaub auf Hochtouren und dann hat man endlich frei und wird krank. Das sind sogenannte Stresswegfallreaktionen. Das Stresslevel ist in diesem Corona-Jahr besonders hoch. Auf viele Menschen sind ganz neue, unvorhersehbare Herausforderungen zugekommen. Homeoffice und Homeschooling, Arbeitslosigkeit und Hygienebeschränkungen. Der Lockdown ist zwar erstmal zu Ende, aber nicht so leicht zu verkraften. Und die Zukunft ist noch ein bisschen ungewisser, als sie das sowieso immer ist. Die Sommerferien sollen uns eine Verschnaufpause gönnen. Auch der Politik, die vor der Sommerpause noch viel auf der Agenda hatte. Kriegen wir das überhaupt hin mit dem Urlaub in diesem Jahr? Fährt die Angst vor Ansteckung mit? Kann man Abstand vom Alltag bekommen, wenn man Abstandsregeln beachten muss? Und brauchen Kinder, die lange nicht in der Schule waren, Ferien? Wir haben eine Menge Fragen im Kopf zu Beginn dieser Sommerferien und haben unserer Sendung einen entsprechenden Titel gegeben. Ferien mit Mundschutz in den Sommer. Im Hessischen Landtag beginnt die Sommerpause erst morgen. Das Konjunkturpaket, sozusagen der wichtigste Koffer in diesem Jahr, ist noch nicht ganz zu Ende gepackt. Da steht also noch eine Sitzung an. Und wie lange man sich dann tatsächlich nicht sehen wird, das steht auch noch nicht fest. Der hessische Ministerpräsident bleibt jedenfalls, wie die Kanzlerin, auch im Lande. Meeresrauschen steht nicht auf dem Sommerspielplan von Volker Bouffier.
Wie schön war das?
Meeresrauschen wie
diesmal.
Das weiß niemand genau, wie das aussieht.
Bunt sind die Fassaden.
Volker Bouffier zurückhaltend. Nur nicht zu früh freuen.
Wir sind noch nicht über den Berg.
Und doch ist nichts mehr, wie es war.
Wir sind nicht in normalen Zeiten.
Sommertraum.
Es geht uns doch allen so. Wir würden gerne leben wie immer. Und ich verstehe das auch.
Kann was hier so schön begann.
Denn auch für den hessischen Ministerpräsidenten läuft diesmal anders. Diesmal kein Frühbucher, sondern lange Überleger und Spätentscheider, wo es denn hingehen soll. Nicht weit weg, am liebsten hier bleiben. Auch in Hessen ist es ja wunderschön. Aber die Familie, in diesem Jahr Wasserkuppe, Aber wie Bouffier steckt jeder Politiker in einem Dilemma in diesem Jahr. Ent oder weder.
Wenn die zweite Welle kommt und es schlägt richtig hart zu, werden alle kommentieren und sagen, habt ihr das nicht bedacht? Wie konntet ihr so unverantwortlich sein?
Und wenn alles gut geht?
Dann werden wir die Diskussion haben, hätte man nicht viel früher öffnen müssen.
Kann was hier so schön begann, zu anders sein? Ich seh's nicht einfach.
Finanzminister Michael Boddenberg gelassener als Bouffier. 2 Wochen Nordsee, da will er hin. Aber klappt das auch oder heißt es hinterher:
Ich hatte eine andere Lebensplanung.
Wenn der Strand doch zu voll ist und der Landtag nochmal zur Feriensitzung ran muss, weil das eigentlich schon fertig geschnürte Corona-Milliarden-Hilfspaket für Bürger, Wirtschaft, Kultur, Schulen, Gesundheit und Gastronomie, einschließlich Solo-Selbstständigen, zerbröselt? Erstmal macht Schwarz-Grün ja den Sack zu in der letzten Sitzung vor der Sommerpause, ausgerechnet am ersten Feriensamstag.
Wir müssen diese Herausforderung annehmen.
Und dann tschüss, oder? So schnell sieht man sich wieder, wenn der Staatsgerichtshof den Sack wieder aufmachen sollte, weil die Opposition mehr mitbestimmen will, wenn es um potenzielle 12 Milliarden Euro Schulden für die nächsten 30 Jahre geht. Notfalls mitbestimmen mitten in den Ferien. Dann Zähne zusammenbeißen und vom Strand nur träumen im Plenarsaal und sich trösten mit dem Gefühl zu wissen, was Pflicht bedeutet.
Ich glaube, wir zeigen gerade in der Demokratie, dass diese Demokratie funktioniert.
Immerhin hat es Volker Bouffier da nicht so weit, wenn er wirklich Urlaub im Wispertal machen sollte, in der Rhön oder sonst wo. Nach dem Vorbild der belgischen Königsfamilie, die anstatt wegzufahren, Aussichtstürme im hohen Venn besteigt und in trüben Gewässern der Wallonie badet, um zu zeigen, wir bleiben hier, tut's ihr am besten auch. Und wenn's dann doch ziemlich öde ist.
Das ist der alte Grundsatz, nachher ist man meistens schlauer.
Andreas Meyer-Feist über den Sommertraum, der in diesem Jahr ganz bescheiden ausfällt. Ganz nach dem Motto, Hauptsache gesund. Und da sind wir schon gleich beim nächsten Problem. Es liegen stressreiche Monate hinter uns. Sorge um die Zukunft, neue Arbeitsabläufe oder gar keine Arbeit, doppelte Belastung für alle, die Kinder zu betreuen haben und dann jetzt auch noch ein Urlaub mit Einschränkungen. Aber irgendwie müssen wir ja auftanken für den Herbst, in dem es möglicherweise nochmal schlimm kommt. Professor Dr. Michael Stark leitet das Institut für Verhaltenstherapie und für Stress- und Fatigue-Forschung in Hamburg. Schönen guten Abend, Herr Professor Stark.
Grüße Sie, Frau Henk.
Erst arbeiten bis zur Erschöpfung und dann Urlaub machen. Funktioniert das überhaupt?
Ja, das funktioniert meistens nicht, weil wir stehen dann so unter Hochspannung, dass wir diesen Urlaub in den ersten Tagen überhaupt nicht genießen können. Wir haben so ein inneres System. Man kann sich das vorstellen wie ein Auto mit Gaspedal und Bremse. Und wenn wir die ganze Zeit auf dem Gaspedal sitzen und treten und dann funktioniert unsere Bremse nicht mehr, weil sie gar nicht mehr gewohnt ist, unsere Erholung, unser Wiederaufbau hinzukriegen. Und dann fressen wir uns fast fest in dieser inneren Anspannung und das führt oft dazu, dass wir gerade am dritten Tag im Urlaub dann eine Grippe entwickeln oder völlig niedergeschlagen sind. Das ist so, das System kann nicht schnell dann umschalten, wenn es gar nicht gewöhnt ist, diesen flexiblen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Und das haben wir verloren, weil der Druck von außen ist dann so hoch.
Ja, gewesen. Und es gibt sogar einen Begriff dafür, ne? Leisure Sickness, also ja. Die Krankheit, wenn man nichts mehr zu tun hat, sozusagen die Freizeitkrankheit. Was passiert da genau im Körper?
Ja, wir haben ein System, ein uraltes System, was alle Lebewesen haben, also auch wir Menschen. Das besteht aus einem Antreiber, das fachlich heißt das Sympathikus, Nervensystem, Nervengeflecht, und der Parasympathikus, der Gegenspieler, der Erholer, der für die Reparatur zuständig ist. Und das System ist uralt, ich sage das meinen Patienten immer, stammt so aus Säbelzahntigerzeiten. Damals mussten wir tagsüber fit sein, entweder hinter dem Gnu herlaufen, um es zu jagen, oder vor dem Säbelzahntiger weglaufen. Der Sympathikus macht im Körper die Wachheit, die muskuläre Anspannung, die Atembeschleunigung. Der verschafft uns manchmal auch feuchte Hände, also Schwitzen, was wir manchmal so unter Stresssituationen ja auch kennen. Alles optimiert auf Bewegung, auf Flucht. Und dann abends, wenn wir das Gnu erlegt haben oder wenn wir überlebt haben, dann kommt der Parasympathikus, der Erholer, zu seinem Recht. Das bedeutet auch von den Organen, die der versorgt, Magen, Darm, Verdauung fängt an, der Hunger kommt, der Appetit kommt, Der Parasympathikus versorgt auch die Sexualorgane, also Lust kommt, Kuschelbedürfnis, Entspannung. Er sorgt auch für den Tiefschlaf, dass wir wirklich erholsam schlafen und nicht morgens nur die Augen zu hatten und dann gerädert wieder aufwachen oder schon um 4 Uhr nachts aufwachen oder überhaupt gar nicht einschlafen können. Und eben er ist auch für das Immunsystem zuständig. Das heißt also, in der Nacht wird repariert und geguckt, wo haben wir uns verletzt, was braucht das Immunsystem. Und wenn wir in unseren heutigen stressigen Tagen, weil wir haben ja unseren Kopf, der denkt natürlich auch an morgen, an übermorgen oder durch diese Corona-Zeit waren wir wirklich unter zweifachem Stress. Einmal die existenzielle Krankheitsbedrohung, also wir hätten sterben können, also das ist ja auch durch die Medien immer gegangen. Und das andere, was viele vielleicht gar nicht so deutlich mitbekommen haben, diese massive Beschränkung in der Freiheit. Wir sind das nicht gewohnt. Wir sind gewohnt, dass wir rausgehen können, dass wir ins Restaurant gehen können, dass wir uns Freunde treffen können. Das alles ist uns verboten gewesen. Das hinterlässt Spuren natürlich der Einschränkung des Freiheitsbedürfnisses. Und das ist eine Belastung.
Und jetzt sind wir da völlig aus dem Gleichgewicht und unser Antreiber und unser Erholer sind sich irgendwie nicht mehr einig. Das läuft alles durcheinander. Kann man das auch tatsächlich richtig messen, wie durcheinander das ist bei Menschen?
Ja, wir haben das entwickelt mit der Zusammenarbeit mit einem Sportwissenschaftler, der dieses Messverfahren entwickelt hat bei Hochleistungssportlern, die manchmal in das sogenannte Übertraining reinrutschen, wenn sie sich zu sehr mental angespannt haben oder zu sehr trainiert haben. Das kriegt man manchmal mit in der Presse, Herr oder Frau so und so macht jetzt 4 Wochen Pause. Das sind so diese Situationen, wo die so sehr unter der Spannung gestanden haben, dass diese Schwelle überschritten worden ist. Und das kann man messen an der muskulären Grundspannung und auch an unserem Herzen. Mhm. Unser Herz ist auch ein Muskel und der schlägt, wenn er entspannt ist, in ganz leicht unregelmäßigen Taktung. Und wenn er angespannt ist, wie ein Muskel, wenn man was tragen muss, dann ist er auch hart. Dann schlägt unser Herz ganz hart getaktet. Und das kann man messen mit dem Computer mittlerweile.
Und da kommt jetzt natürlich der Urlaub ins Spiel, denn da haben wir dann die Möglichkeit, das alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wenn es gut läuft. Was muss man tun, damit man da auch wirklich in so ein Gleichgewicht kommen kann?
Also ich sage immer, nicht auf den Urlaub warten, sich auf den Urlaub verlassen, dass der das alles schon richtet. Das klappt nämlich nicht in den 2 Wochen. Eigentlich müssten wir unser Leben ein bisschen mehr reflektieren, in welchen Lebenssituationen stecken wir, wie können wir kleine Fluchten, auch vielleicht jeden Abend so eine Zäsur setzen, so das war mein Tag, jetzt darf ich mich erholen oder abends. Den Tag habe ich geschafft, jetzt darf ich zur Ruhe kommen und jetzt kann ich loslassen und alles, was in meinem Kopf noch herumsaust von Gedanken von morgen und übermorgen, das hat Zeit bis morgen. Das ist ja das Problem, dass viele Leute dann abends, weil sie wissen, am anderen Tag ist ein schwieriger Termin, sagen, ich muss jetzt schlafen und das klappt dann nicht. Mhm. Ja? Also nur die Gelassenheit, das Wohlwollen ist das gute Futter für den Parasympathikus, für den Erholer. Dann damit kann man ihn locken, aus dem Loch herauslocken.
Aber das ist wahrscheinlich sogar eine Lebensaufgabe. Vielen Dank, Professor Michael Stark, für diese Einschätzungen. An manchen Orten ist es zurzeit ganz leer, zum Beispiel in Venedig, das sich selbst erholt von den Menschenmassen, die dort sonst Urlaub machen, oder auch Rom oder auch am Ballermann auf Malle. Das ist die erste Station unseres ganz besonderen Reporters. Mundschutzreporter wollen wir ihn mal nennen.
Der Strand von Palma de Mallorca, Balneario 6. Bezzo, Ralle und Dani, genannt die Partycrew aus Babenhausen, lauschen in entspannter Atmosphäre ihren Lieblingssommerhits. Ich will sehen,
nackte Friseuse. Naja, das waren noch Zeiten. Dieses Jahr sind ja pro Strandabschnitt nicht mehr als 2 nackte Friseusen erlaubt.
Welche den Abstandsregeln?
Babbel nicht, ich hab Durst.
Bert Xavi bringt jetzt endlich den ersehnten Sangria-Eimer mit 3 Strohhalmen, jeder 1,50 Meter lang.
Welche den Abstandsregeln?
Ja, das muss man so bringen, wegen dem Corona. Also Männer, hoch die Tassen, zack, zack, zack. Babbel nicht, ich hab Durst.
wird. Xavi freut sich, dass er auch unter Corona-Bedingungen den Ballermann-Stammgästen Stimmung und Spaß bieten kann. Sogar eine Massenparty hat er organisiert.
Na ja, später kommen noch Erkan, Bobo und Mops, die Bierbänder aus Ditzebach. Dann sind wir 6 Leute. Party!
Die hocken sich ans andere Ende vom Strand, welche den Abstandsregeln.
Ey, babbel nicht, ich hab Durst!
Wirt Xavi findet die neue Ballermann-Normalität gar nicht so schlecht. Vor allem der Geräuschpegel ist angenehmer als sonst.
Sonst brüllen sie immer, aber jetzt lernen sie, du kannst auch leise besoffen sein. Babbel nicht, ich hab Durst!
Und damit zurück ins Studio.
Mehr von unserem Mundschutzreporter später. Ferien mit Mundschutz in den Sommer, HR2 Kultur der Tag. Im Bundestag gab es bei der Abstimmung zum Kohleausstiegsgesetz heute nochmal einen sogenannten Hammelsprung, wo alle den Plenarsaal verlassen müssen und dann durch eine von 3 Türen wieder reinkommen, je nachdem, ob sie mit Ja, Nein oder Enthaltung stimmen. Mit dem Hammelsprung werden die Abstimmungsverhältnisse einfach besser sichtbar als durch Handzeichen oder Aufstehen, wie sonst üblich. Das war dann aber auch für länger die letzte große Bewegung im Bundestag. Jetzt ist Sommerpause. Georg Schwarte mit Eindrücken von diesem letzten Tag.
Corona, Corona, Corona,
sagt Söder. Corona nämlich hat keine Sommerpause, der Bundestag schon. Für den gilt aber seit 2012 schon das Lammertsche Gesetz.
Also schwimmen Sie nicht zu weit raus.
Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, schwimmt nicht weit raus, der fährt eher Rennrad, aber dankt für den Hinweis.
Ist immer hilfreich, aber wir kommen ja alle nicht weit weg, von daher ist es
egal. Reisewarnung und so. Corona eben. Das letzte halbe Jahr, sagt Schneider, nix für Nichtschwimmer.
Ja, also ich habe jetzt gemerkt, wie erschöpft man doch ist. Also ich auch. Das zehrt und ich wäre froh, wenn man jetzt mal 2-3 Wochen ein bisschen Ruhe hat.
Aber wie das so ist mit der Ruhe, Corona ist da und das gilt auch in der Sommerpause, sagt Bayern Söder.
Die einen sind immer noch besorgt und die anderen nervt's.
Genervt oder nicht, jetzt ist Sommer. Und weil man es nicht oft genug sagen kann, hier nochmal das zweite eherne Gesetz der Sommerpause. Eines gewissen Ulrich Wilhelm, der war mal Merkel-Sprecher.
Es gibt den kalendarischen Sommer, es gibt den meteorologischen Sommer, es gibt den Sommer nach dem Bundestagskalender.
Und es gibt, um auch das noch zu sagen, den poetischen Politsommer. Den kann er hier ganz gut.
Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß, leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los.
Rilke-Fan Schröder, der hat jetzt das ganze Jahr Sommerpause, hielt es seinerzeit in seiner Sommerpause, aber steht so von daher.
Von daher warte ich gleichsam wie der Fuchs im Loch, wer sich nun ranschleicht.
Rangeschlichen oder nicht, ab heute ist Sommerpause. Größte Herausforderung die EU-Ratspräsidentschaft, aber wie das so ist mit Herausforderungen.
Herausforderungen müssen ja immer von dem ausgehen, der was werden will. Ich bin es ja.
War es. Jetzt ist er Rentner. Wir dagegen sind EU-Ratspräsident und sie vorneweg. Sie muss in der Sommerpause den EU-Wiederaufbaufonds hinkriegen und den Brexit irgendwie auch.
Und zur Vorbereitung werden noch viele Gespräche notwendig sein, bei denen ich auch als rotierende Ratspräsidentschaft dem Ratspräsidenten eng zur Seite stehen werde.
Merkel als rotierende Ratspräsidentschaft, ganz schön viel Bewegung. Diese Sommerpause jedenfalls ist urlaubstechnisch herausfordernd, sagt der Auslandsurlaubsexperte, der Mann fürs Äußere, Heiko Maas.
Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass es eine schnelle Rückkehr zum Business as usual geben kann.
Business as usual heißt saarländisch vernuschelt, mit Urlaub wird's erstmal nix. Wobei Sommerpause ist für Weicheier, Malermeister und AfD-Chef Krupalla ist immer im Dienst.
Ich bin jetzt seit 2017 im Bundestag. Bis jetzt gab es für mich noch keine Pause, weder im Sommer noch im Winter.
So fleißig der Mann. Die wenigsten Minister übrigens verraten ihr Urlaubsziel in der Sommerpause. Maas schweigt da eisern.
Und verweigere die Auskunft und das wird sich auch heute nicht ändern.
Wobei Merkel verrät ja nicht mal, wo sie ihre Artischocken in der Dose einkauft.
Ich verrate Ihnen aber nicht, wann ich wo einkaufen gehe. So,
alles geklärt in Sachen Sommerpause. Wenn es doch noch eine Sondersitzung braucht, gilt das Lammertsche Gesetz.
Schwimmen Sie nicht zu weit raus.
Carsten Schneider übrigens hätte es dann doch etwas weiter, sollte der Bundestag vor dem 7. September gebraucht werden.
Ich fahre auf die Deutschlands liebste Insel, ich gehe Rennrad fahren auf Mallorca.
Deutschlands liebste Insel, Mallorca, das gibt Sommerpausenärger für den Sozi, an Nord- und Ostsee jedenfalls. Aber Kummer sind die Sozis ja gewöhnt.
Die parlamentarische Sommerpause dauert in der Regel 2 Monate, von Juli bis August. In dieser Zeit finden dann im Deutschen Bundestag keine Sitzungen statt. Aber das ist im Grunde wie bei den Semesterferien an der Universität. Das sind keine wirklichen Ferien, sondern das ist nur vorlesungsfreie Zeit. Zeit dann für Hausarbeiten zum Beispiel. Und ganz ähnlich verhält es sich eben auch mit der Sommerpause im Parlament. Das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen mit Professor Ursula Münch, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München und auch Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzingen. Schönen guten Abend, Frau Professor Münch.
Guten Abend, Frau Renk.
Politiker arbeiten oft zu Zeiten, wo andere längst den Feierabend eingeläutet haben, viele Abendtermine warten und auch am Wochenende müssen Politiker häufig Gesicht zeigen bei Veranstaltungen und Festen, früh am Morgen vielleicht schon ein Radiointerview geben und abends noch einen Termin in einer Talkshow. Das ist schon alles heftig. Sind Politiker oft Workaholics?
Meistens, eigentlich fast alle. Man tut sich das sonst nicht an. Also da ist so eine innere Motivation, dann natürlich der Wettbewerb, der dazugehört. Die Wählerinnen und Wähler verlangen einem viel ab. Ja, da ist schon ganz viel Workaholic-Dasein mit dabei.
Jetzt also die Sommerpause in Berlin. Das heißt nicht, dass jetzt alle in den nächsten 8 Wochen am Strand liegen. Das ist ja ganz anders gedacht mit dieser Sommerpause. Nämlich wie, Frau Münch?
Also es ist zunächst mal nur eine Sitzungspause. Ganz viele arbeiten weiter. Natürlich die Bundestagsverwaltung, die Fraktionsverwaltungen, die arbeiten weiter. Aber natürlich auch die Abgeordneten. Erstens, weil während der Legislaturperiode der normalen Sitzungswochen ganz viel liegen bleibt. Da bleiben viele Anfragen von Bürgern liegen. Da muss man sich in das eine oder andere Thema einarbeiten. Aber vor allem, man muss auch Kontakt zu den Wählerinnen und Wählern halten. Also während der Sitzungspause ist dann zum Beispiel die Arbeit im Stimmkreis, im Wahlkreis notwendig. Und selbst wenn ein Abgeordneter nicht das Direktmandat errungen hat, sondern nur in Anführungszeichen über die Parteiliste in den Bundestag eingezogen ist, meistens hat man dann doch einen eigenen Stimmkreis, in dem man zumindest angetreten ist zur Wahl. Und in diesem Wahlkreis muss man sich sehen lassen. Wenn jetzt der Wahlkreis in Frankfurt liegt oder in Berlin, ist das vielleicht kein Problem. Aber wenn der Wahlkreis zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern liegt, dann muss man unheimlich viel fahren, damit man die Leute sprechen kann, die Wähler, und damit die einen sehen. Also das ist richtig Arbeit.
Aber wir haben ja auch gerade im Beitrag gehört, natürlich ist auch Urlaubsplanung inbegriffen in dieser Sommerpause. Wie lange ist das so üblich und vorgesehen?
Also da gibt es keine Vorschriften. Das bleibt letztendlich jedem Abgeordneten selbst überlassen und eben auch der Arbeitsintensität, die dann auf ihn wartet. Aber wir alle, ich finde, wir haben als Bürger, als Wähler, wir müssen das Interesse haben, dass sich die Abgeordneten auch erholen. Politik ist erstens ein ganz normaler Beruf. Also auch diese Vorstellung, dann muss man sich eben auch erholen, weil man eben auch einen ganz normalen Beruf ausübt. Und wir wollen alle das nicht haben, dass Politiker nur noch erschöpft sind. Wer erschöpft ist, wer sich ausgelaugt fühlt, der trifft noch viel leichter Fehlentscheidungen, dem macht vielleicht seine Arbeit nicht Spaß und es soll ja dazugehören, dass man das gern tut. Also der Aufruf, die Abgeordneten sollten sich auch wirklich erholen, nicht wochenlang, nicht 6 Wochen lang, aber doch bestimmt 3 Wochen lang.
Das ist also wie bei allen anderen auch, wir machen Urlaub, damit wir dann eben wieder voll leistungsfähig sein können. Wie ist das denn mit dieser Sitzungspause in der Politik? War das von Anfang an so geregelt?
Nein, das ist also wirklich eine Errungenschaft des modernen Parlamentarismus. Das ist eine Errungenschaft gerade auch unseres parlamentarischen Regierungssystems, dass das Parlament das selbst bestimmen darf. Das gibt es erst im Kaiserreich, gab es noch keine Sitzungspausen, die das Parlament selbst bestimmen konnte. Da hat der Kaiser vielleicht mal hoheitsvoll angeordnet, dass die jetzt mal eine Woche lang wieder heimfahren dürfen. Dass es tatsächlich das Parlament selbst entscheidet, das war eine Errungenschaft der Nationalversammlung und dann eben damit vor allem des Reichstags in der Weimarer Republik. Das haben wir erst seit 1920. Und der Bundestag, im Grundgesetz steht drin, der Bundestag bestimmt den Schluss und den Wiederbeginn seiner Sitzungen. Also er macht das selbst. Und das ist tatsächlich eine Errungenschaft modernen Parlamentarismus und zeigt eben, dass das Parlament nicht abhängig ist von einem Präsidenten, der huldvoll dann mal wieder einlädt zur Sitzung. Also der Bundestagspräsident, der lädt schon ein, aber ansonsten, also der kann das durchaus das Parlament dann wieder aus der Pause herausholen, aber ansonsten entscheidet das der Parlament selbst.
Nun befürchten ja alle, dass es eventuell in diesem Jahr dazu kommen könnte, wegen Corona, dass das Parlament doch zusammengerufen werden muss in der Sommerpause. Aber das wäre jetzt gar nicht mal so eine Ausnahme. Das kommt ab und zu vor.
Das kommt relativ häufig immer wieder vor. Das hatten wir zum Beispiel in der Krise der Jahre 2008, 2009, als es die Euro-Krise wir hatten, als Kreditprogramme notwendig waren, als Hilfspakete für Griechenland und Spanien beschlossen werden mussten, und zwar ganz schnell. Das war im Jahr 2009. Aber so weit braucht man gar nicht zurückgehen. Letztes Jahr musste der Bundestag zusammenkommen, weil es erforderlich war, die damals neue Bundesverteidigungsministerin zu vereidigen. Frau Kramp-Karrenbauer wurde damals ja letztes Jahr ja zur Bundesverteidigungsministerin ernannt. Und es ist ganz wichtig, es reicht solch eine Ernennung nicht durch den Bundespräsidenten. Es muss eine Vereidigung stattfinden und die muss im zeitlichen Umfeld der Ernennung durch und vor dem Bundestag stattfinden. Und damals kam der Bundestag aus den Ferien zurück, die einzelnen Abgeordneten.
Vielen Dank, Professor Ursula Münch, über die Sommerpause im Parlament. Wir haben schon gehört, Urlaub in Deutschland ist angesagt, auch für die meisten Politiker. Und wenn man nicht dahin will, wo alle hinwollen, an die Seen, an den Strand oder in die Berge, dann gibt es noch andere Möglichkeiten, sagt unser Mundschutzreporter.
Neuwiesen an der Bramme. Auf einem Schotterweg bummeln Renate und Martin M. aus F. gemächlich um die örtliche Kläranlage und tauschen ihre Eindrücke aus.
Also ich fand die Anlage in Niederulfen beeindruckender.
Dafür riecht's hier intensiver, Schatz.
Die Ems haben für diesen Sommer Deutschland mit Abstand gebucht. Ein Reiseangebot für gesundheitsbewusste Bürger.
Ja, wir wollten auf keinen Fall dahin fahren, wo es schön ist. Da sind ja alle.
Und da könnte man ja jemanden anstecken.
Und Deutschland mit Abstand führt uns auch mal an die Orte, wo keiner hin will. Das ist sehr interessant, gell, Schatz?
Abraumhalden, Industriebrachen und Gleisdreiecke stehen auf dem Programm. Und immer wieder Kläranlagen.
Ich wusste gar nicht, wie viel es davon gibt, Schatz.
Ja, und jede riecht ein bisschen anders.
Die Idee hatte der Reiseveranstalter Thomas L. aus Kassel.
Ja, die Menschen treffen heute auch ihre Reiseentscheidungen immer mehr aus moralischen Gründen, auch wenn sie selber davon Nachteile haben.
Von Nachteilen wollen Renate und Martin F. aber nicht sprechen. Sie wollen ihren ungewöhnlichen Urlaub auch genießen.
Ja, wenn's nur nicht so stinken wird. Denk dran, wir retten Leben, Hasi.
Ja.
Und damit zurück ins Studio.
HR2 Kultur der Tag. Ferien mit Mundschutz in den Sommer. Heute war also der letzte Schultag in Hessen. Jetzt sind Sommerferien und es war ein komisches Halbjahr mit wenig Unterricht in der Schule. Dafür mit vielen Arbeitsaufträgen, die die Schüler mehr oder weniger eigenständig bewältigen mussten. Stefanie Mosler hat sich heute Morgen umgehört, wie sich dieses Corona-Schulhalbjahr auf die Zeugnisse ausgewirkt hat und welche Möglichkeiten es in den Ferien gibt, Lernstoff aufzuholen.
Endlich Ferien. Die Zeugnisse sind geschrieben und warten nur noch darauf, endlich verteilt zu werden. Eigentlich alles wie immer. Für manche war das Schuljahr okay, andere spüren das eine oder andere Defizit.
Ich glaube, es geht so mit den Noten. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich so gemerkt hätte, dass ich komplett abstürze.
Latein, also durch das Homeschooling konnte ich nicht richtig die Sachen auffangen, nicht richtig lernen und mir hat einfach die Hilfe von den Lehrern gefehlt.
So die persönliche Einschätzung dieser beiden Schüler eines Fuldaer Gymnasiums. Versetzt sind sie natürlich beide, wie übrigens alle hessischen Schüler. Doch sind die Zeugnisse 2020 wirklich aussagekräftig? Welche Leistungen fließen da ein? Schülerin Ida aus Künzell weiß genaueres.
Bei uns wurde halt gesagt, dass die Noten vom ersten Halbjahr auch viel mit einbezogen werden, auch für die Endjahresnote. Und wir haben jetzt auch noch Tests geschrieben, so in manchen Fächern. Und dadurch wurde halt auch noch so ein bisschen die Note ermittelt, sag ich mal.
Schulleiterin Annette Albrecht von der Winfriedschule in Fulda erklärt dabei die Vorgaben des Kultusministeriums. Sie betont, bei der Notenvergabe wurde nichts geschönt.
Wir haben Glück gehabt, dass wir in vielen Fächern noch eine Klausur haben schreiben können vor der Schulschließung. Danach wurde aber die Leistungsbewertung ausgesetzt und per Erlass und per Anweisung des Kultusministeriums sollten wir natürlich das erste Halbjahr schwerer gewichten. Und dadurch bekommen alle Schülerinnen und Schüler eine gesicherte Note.
Damit ist klar, niemand bleibt sitzen. Wer aber das Budget Bedürfnis hat, Lernstoff nachzuholen oder mit einer großen Unsicherheit in die Ferien und damit auch ins neue Schuljahr startet, bekommt vom Kultusministerium einige Möglichkeiten. Zum einen wird ein Sommercamp angeboten. Auch die Bonifatius-Schule in Fulda ist bei dieser Initiative dabei. Die Grundschule hat aktuell 383 Schüler. 90 haben sich zum freiwilligen Lernen angemeldet, erklärt Schulleiter Christoph Pilz.
Je nachdem, wie die Lehrerinnen auch eingeschätzt haben, wie der Leistungsrückstand der Kinder ist, sind die Kinder für eine oder zwei Wochen dann in den Sommercamps. Von 8 bis 14 Uhr. Es gliedert sich so, dass wir immer 4 Lerneinheiten haben. Die sind unterbrochen durch Bewegungseinheiten und aber auch durch Spiel.
So sollen die durch Covid-19 verpassten Lerninhalte nachgeholt werden. 4 Wochen lang gilt dieses Angebot.
Dass da nochmal die Klassenlehrerinnen und die Fachlehrerinnen alle angeschrieben wurden von mir, dass die uns die Inhalte nochmal geliefert haben und dass wir wirklich möglichst passgenaue Förderkonzepte auch entstellen können.
Diesen Anspruch hat auch die zweite Initiative, die sogenannte Ferienakademie. Das Besondere hier, überwiegend externes Personal wird die Leitung übernehmen. Die Ferienakademie startet in den letzten beiden Ferienwochen hessenweit. Auch Annette Albrecht organisiert gerade für ihr Gymnasium den Ablauf.
Wir fragen im Augenblick an der Schule direkt ab, wie viel interessierte Kinder sich melden werden. Was auch noch nicht sicher ist, ob jede Schule ein eigenes Feriencamp anbieten muss oder ob das Schulamt bestimmen wird, welche Schule dieses Feriencamp übernimmt.
Auch Kooperationen mit anderen Schulen sind möglich. Wichtig sei vor allem das Signal, dass kein Schüler vergessen wird.
Weil es sind auch Schülerinnen und Schüler ja da, die eben zu Hause nicht so betreut werden konnten. Dass die wieder so in einen Schulrhythmus reinkommen, finde ich erstmal ganz wichtig. Und ich glaube, es bietet eine Sicherheit. Auch für die Schüler, die vielleicht jetzt doch Ängste haben, wie wird das nächste Schuljahr sein.
Freiwilliges Lernen in den Sommerferien, im Camp oder in der Ferienakademie, offenbar finden das viele Schülerinnen und Schüler gar nicht so unattraktiv. Professor Dr. Klaus Horelmann ist Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswissenschaftler. Schönen guten Abend, Herr Horelmann.
Schönen guten Abend.
Es ist ja alles anders in diesem Sommer. Nach den wochenlangen Schulschließungen, da ist dieses Bedürfnis, vielleicht was aufzuholen, ja auch sehr verständlich. Was halten Sie von solchen Ferienakademien?
Na, die sind natürlich super. Das ist ein wunderbares Angebot für die Kinder. Und sie haben die Gelegenheit, einmal wieder außerhalb des Hauses, außerhalb des Familienbereiches etwas zu machen. Das wird ihnen sehr gut tun. Gleichzeitig muss man immer genau hinschauen, wer kann das Angebot annehmen? Wer ist motiviert dazu? Und da kann es passieren, dass das richtig kontraproduktiv ist, dass alle die dahin gehen, die sowieso schon ganz gut durch die schwierige Zeit gekommen sind und sich jetzt noch ein bisschen ablenken wollen, während die sehr enttäuschten, sehr ungünstig jetzt mit ihren Bildungsprozessen zurechtgekommenen Schülerinnen und Schüler vielleicht die Nase voll haben und nun nicht noch zusätzlich belastet werden wollen. Also die Ungleichheit könnte paradoxerweise durch solche schönen, interessanten Angebote noch weiter steigern.
Aber man kann es ja eigentlich auch nicht verpflichtend machen. Das wäre ja auch nicht der richtige Weg. Aber es ist natürlich doof, wenn dann die Ungleichheit nochmal obendrauf verstärkt wird.
Ja, das ist die bittere Botschaft, die wir in den letzten Wochen gelernt haben, oder Monaten, muss man jetzt ja schon sagen. Das Aussetzen der Schule und dann das nur sehr knappe Wiederansetzen von regulärem Unterricht, das hat bei vielen Kindern gar nicht geschadet. Da haben die Eltern gut einspringen können. Die Eltern haben vieles stabilisieren können. Manchmal sind die Kinder sogar zufriedener und haben mehr gelernt, als das davor in der Schule war. Aber am anderen Ende des Spektrums haben wir eben ganz viele Kinder, wir schätzen, dass das ein Viertel ist, Kinder und Jugendliche auch, bei denen das Homeschooling nicht geklappt hat, weil die Räume dafür nicht da waren, weil die Geräte nicht da waren, weil die Eltern gar nicht die Voraussetzungen hatten und weil auch alle anderen technischen, räumlichen, sozialen Möglichkeiten dagegen sprachen. Und das hat zu einer riesigen Spannung geführt von Bildungsprogress, Bildungsfortschritt bei dem oberen Drittel und starkem Rückfall mit riesigen Lücken bei dem unteren Drittel. Das wird, wenn die Schule jetzt wieder losgeht nach der Sommerpause, eine wahnsinnige Herausforderung für die Lehrkräfte sein.
Viele Eltern haben sich ja wirklich im Rahmen ihrer Möglichkeiten super angestrengt, haben alles gegeben, haben eine Riesenbelastung da auch zu schultern gehabt. Wie ist das denn aus Kindersicht, wenn Lehrer als Bezugspersonen wegfallen und die Eltern so zum Alleskönner werden müssen?
Ja, ich glaube, auch da müssen wir genau hinschauen. Das ist sehr gemischt. Da wird sich natürlich das Grundschulkind oder vielleicht auch noch deutlicher das Kindergartenkind wird sich mal richtig gefreut haben. Mutter und Vater den ganzen Tag. Die mussten zwar arbeiten, wenn sie in dieser Situation waren, dass sie auch noch Homework neben Homeschooling machten, aber sie waren da. Und da hat es sicherlich für viele Kinder eine richtige, wunderschöne Phase gegeben. Sie haben es genossen, dass sie die Eltern mal so richtig für sich hatten. Aber am anderen Spektrum wieder haben wir die Situation, dass das sehr einschränkend sein kann. Man sitzt zum Beispiel in einer engen Wohnung den ganzen Tag und wochenlang aufeinander und kann sich nicht bewegen. Und wenn wir mal in die Gruppe der Jugendlichen schauen, so in der Phase nach der Pubertät, wo man seine Freiheit, wo man seinen Privatraum braucht, da müssen wir sogar befürchten, für die war das schrecklich, für die war das eine totale Überwachung. Die Eltern kriegten alles mit, jeden Schritt, jede Bewegung. Man konnte vielleicht noch ins Netz fliehen, da kamen die Eltern nicht immer so direkt hinterher. Aber ansonsten kann das für manche Jugendlichen in dieser Altersspanne sehr unangenehm gewesen sein, so direkt den Eltern ausgesetzt und ausgeliefert zu sein.
Da kommt einem das Stichwort Helikoptereltern sofort vor Augen. Das ist ja ein Phänomen, was wir schon einige Jahre kennen. Jetzt gibt es noch einen weiteren Begriff, den hatte ich vorher noch nicht gehört. Rasenmähereltern. Was sind das denn für Eltern?
Nun, das ist so ziemlich die gleiche Gruppe. Die ersten sind die, die immer vorausfliegen und gucken, was es denn so an Problemen und Hindernissen gibt. Und die zweiten, die Rasenmähereltern, das sind die, die am Boden bleiben, aufpassen, alles planieren, jede Grasnarbe zur Seite schneiden, sodass das Kind nicht stolpern kann. Zwei Bilder für Eltern, die sicherlich jetzt auch in der Corona-Zeit sehr aktiv geworden sind. Das sind Eltern, die des Guten zu viel tun, jedes Hindernis für das Kind aus dem Weg räumen möchten, dem Kind wirklich alle Wünsche von den Lippen ablesen, aber vor allem eben dem Kind und dem Jugendlichen dann auch die Chance nehmen, mal zu scheitern, mal etwas auszuprobieren, was nicht klappt, neu anzusetzen. Das ist riskant, das wissen wir aus der Forschung, das ist kein gutes Elternverhalten, es ist gut gemeint, aber es ist des Guten zu viel und es schwächt am Ende die Kinder und die Jugendlichen.
Gut gemeint, aber schlecht gemacht. Wie könnten denn die Ferien genutzt werden, um sowas wieder auszugleichen? Leider ist es ja oft jetzt auch so, dass solche Möglichkeiten wie Zeltlager oder so auch abgesagt werden wegen Corona.
Ja, es ist schon für viele Kinder und Jugendliche, aber auch für ihre Familien eine weiterhin belastende Konstellation. Und man kann eigentlich nur wünschen den Eltern und auch ihren Kindern und Jugendlichen, dass es jetzt Angebote gibt, wo man einfach mit Sicherheit und mit guten hygienischen Bedingungen mal raus kann. Alle haben es nötig, Abwechslung ist sinnvoll. Ich könnte mir vorstellen, dass Familien sich auch ganz vorsichtig untereinander helfen könnten, gegenseitige Besuche organisieren bei Familien, von denen man weiß, dass sie sowieso die Kinder in der gleichen Schule haben und wo man ungefähr auch den Lebensrhythmus abschätzen kann. Also hier könnten sich, glaube ich, die Eltern auch gegenseitig jetzt mal richtig solidarisch unterstützen und ein kleines Ferienprogramm etablieren. Denn alle öffentlichen Angebote, ja, stehen eben unter dem Vorbehalt, dass wir nicht genau wissen, ob die hygienischen Bedingungen und die Abstandsbedingungen wirklich eingehalten werden können.
Aber die Kinder auch mal machen lassen, das nehmen wir mit. Danke, Professor Klaus Hurlmann. HR2 Kultur der Tag. Ferien mit Mundschutz in den Sommer. Die Sehnsucht nach einem ganz normalen Urlaub ist groß, aber da hat uns Außenminister Heiko Maas ja schon früh gewarnt, dass es diese Normalität in diesem Sommer nicht geben wird. Allerdings sehen die Bilder von den deutschen Stränden momentan doch nach ganz normalem Wahnsinn aus. Ungewöhnlich ist da eigentlich nur, dass es Bilder von vollen deutschen Stränden und nicht von italienischen, spanischen oder türkischen Stränden sind. Wir haben unseren Reporter an die Ostsee geschickt, wo eben doch nicht alles ganz normal abläuft.
Scharbeutz, Ostsee. Die zwei halbwüchsigen Kinder der Familie B aus H häufen einen kreisförmigen Sandwall auf. Vater Patrick überwacht zufrieden die Arbeiten.
Ja, wir bauen hier an einer hundertprozentig coronasicheren Strandburg. Nach neuesten verteidigungsepidemiologischen Erkenntnissen. 2 Meter hohe Wallanlagen. Ja, hat das Virus keine Chance. Fertig, Paps. Raff, Katharina, dein Einsatz.
Jawohl, Schatz. Frau B. bringt jetzt an der Außenseite der Burg etwas an, das wie ein Fieberthermometer aussieht.
Das sind Smart-Sensoren, die messen die Körpertemperatur von jedem, der näher als 50 Meter kommt. Und ab 37,5 gibt's Alarm. Und wenn der Superspreader sich dann nicht verdrückt, heißt es feuerfrei. Leon, Mia, jawohl, Paps.
Die Kinder montieren 4 Desinfektionskanonen auf dem Sandwall, für jede Himmelsrichtung eine.
Brav, jetzt noch die Geschütze bemannen und dann kann der Urlaub anfangen.
Ich möchte noch eine Frage stellen, aber...
So, Kinder, jetzt zeigt dieser Virenschleuder vom Rundfunk mal den Heimweg. Jawohl, Paps.
Und damit ganz schnell zurück ins Studio.
So mancher Virologe hätte es wahrscheinlich lieber gesehen, wenn wir uns nicht allzu weit von unserem Wohnort wegbewegen würden in diesem Sommer. Aber auch die Virologen brauchen Erholung und gestehen sie auch allen anderen zu. Und dass Arbeitslosigkeit auch krank machen kann, ist bekannt. Also ab in die Ferien. Nur wenn die Deutschen alle im eigenen Land Urlaub machen, dann haben viele Länder ein Problem. Das Geld aus dem Tourismus ist wichtig. Vor nicht notwendigen touristischen Reisen wird weiterhin gewarnt. Ausgenommen ist zum Beispiel das europäische Ausland und die Warnungen werden auch ständig angepasst. Veränderte Infektionszahlen können zu veränderten Empfehlungen führen. In Österreich fühlen sich die Deutschen offenbar relativ sicher. Im Zweifelsfall ist man ja sowieso schnell wieder daheim. Christoph Perenboom musste nicht lange Ausschau halten nach den Piefkes, wie uns die Österreicher nicht wirklich liebevoll gerne mal nennen.
In Velden am Wörthersee ist die Urlaubssaison bereits voll im Gang. Touristen löffeln im Café ihren Eisbecher oder schlendern an den Geschäften vorbei. Eine Maske trägt hier, außer dem Personal in Hotels und Restaurants, fast niemand mehr. Österreich hat die Vorschriften zum Mund-Nasen-Schutz stark gelockert. Und manche Gäste aus Deutschland verbringen ihre Ferien genau deshalb hier.
Weil Österreich keine Maskenpflicht hat. Ein Urlaubsziel, wo man relativ frei Urlaub machen kann.
Weil wir jetzt Corona haben und hier keine Mundschutzpflicht ist.
Weil ich 8 Stunden den Mundschutz in der Arbeit tragen muss und einfach im Urlaub den nicht auch noch tragen muss.
Einkaufen ohne Mund-Nasen-Schutz, viel los in Restaurants und auf der Uferpromenade. Was bei den einen für entspanntes Urlaubsgefühl sorgt, macht anderen Touristen durchaus Sorge.
Wir sind überrascht und man hat vielerorts den Eindruck, als wenn es hier kein Corona gegeben hätte.
Ich finde es ein bisschen erschreckend. Keiner trägt Masken. Der Abstand wird natürlich nicht so beachtet, weil keiner daran denkt.
Letztes Wochenende war sehr viel los und an den Bars und so nichts. Also Abstand 1 Meter oder 1 Meter gleich 0.
Gehen die österreichischen Feriengebiete also zu lax mit dem Thema Corona um? Auf der anderen Seite des Wörthersees in Klagenfurt schüttelt Christian Kresse da nur den Kopf. Er ist Geschäftsführer der Kärntenwerbung, also gewissermaßen der oberste Tourismusmanager des Bundeslandes.
Das ist das subjektive Empfinden, aber wenn Sie die Abstände zwischen den Tischen, zwischen den Liegen und vielen Bereichen sich anschauen, sind die Abstände nach wie vor gegeben. Die Frage der Mundschutztragung und ähnlichen Dinge richten wir uns nach Punkt und Beistrich nach den Empfehlungen und Richtlinien der Bundesregierung.
Christian Kresse sieht ziemlich entspannt aus. Doch es liegen extreme Wochen hinter ihm. Der Corona-Lockdown hatte auch den Kärntner Tourismus fast vollständig lahmgelegt. Wie man ihn jetzt wieder hochfahren kann, daran tüfteln Kresse und sein Team seit Wochen fast pausenlos. Die Mitarbeiter in Gaststätten und Unterkünften wurden geschult. Es gibt genaue Hygieneregeln und Notfallpläne, falls doch ein Gast erkrankt. Denn die österreichischen Feriengebiete wollen gerade davon profitieren, dass Touristen nun lieber hierher kommen, als nach Kroatien oder Italien zu fahren, weil sie den Schutzmaßnahmen und dem Gesundheitssystem in Österreich vertrauen. Gerda Schmalzel ist Inhaberin eines Cafés direkt am Wörtherseeufer.
Ja, wir haben hier eine Desinfektionsstation. Ich merke auch, die Leute waschen sich die Hände. Wir desinfizieren die Tische und die Armlehnen bei den Stühlen. Das machen wir immer. Der Tisch wird nur mehr mit Desinfektionsmittel abgewischt.
Auch Norma Kurasch musste sich literweise Desinfektionsmittel anschaffen für ihre Pension Auszeit in Velden. In dem kleinen Haus mit 16 Betten alle Feriengäste mit Frühstück zu versorgen, ist organisatorisch gar nicht so einfach.
Dadurch, dass wir halt eben mit dem 1 Meter Abstand die Regelung einhalten müssen, haben wir hier ein paar Tische weggenommen, sodass hier weniger Leute Platz nehmen können. Und wir haben glücklicherweise Gott sei Dank auch noch den Garten bzw. die Terrasse. Und falls es doch ein Regenwetter geben sollte, dann haben wir eine gestaffelte Frühstückszeit. Das heißt, ich lege am Vorabend immer eine Frühstückszeitenliste auf. Die Gäste können sich zwischen 8 und 9 oder 9 und 10 eben eintragen, wann sie gerne frühstücken kommen.
Die Tourismusverantwortlichen in Österreich wollen möglichst viele Gäste anlocken. Zugleich soll es aber nirgendwo zu eng werden. Hygieneregeln, ja, gute Urlaubsstimmung aber auch. Noch ist seit Wiedereröffnung der Hotels kein Infektionsfall im Tourismusbereich bekannt geworden. Und alle in der Branche hoffen inständig, dass das auch so bleibt.
Wenig Masken, viel Desinfektionsmittel. Österreich wirbt vor allem um die deutschen Touristen. Das ist ein besonderer Sommer. An diese besonderen Umstände wollen wir uns nicht unbedingt gewöhnen. Wir hoffen, dass es wieder besser wird. Aber was ist besser? So wie früher, mit langen Staus Richtung Süden zu Ferienbeginn, mit immer mehr Flugreisen, immer mehr Luftverschmutzung, immer mehr verbauten Küsten. Professor Claudia Brözel von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde hat den Blick auf die Veränderungen, die da möglicherweise angestoßen wurden durch Corona. Schönen guten Abend, Frau Professor Brözel.
Guten Abend, Frau Renk.
Wir haben eine andere Arbeitssituation gehabt. Wir haben vielleicht auch einen neuen Blick entwickelt. Vor allen Dingen der Blick in den Himmel war besonders schön. Keine oder fast keine Flugzeuge am Himmel. Was hat sich da verändert? Was ist in Bewegung gekommen?
Na, ich würde sagen, unsere komplette Gesellschaft und dieses Mal weltweit. Das ist ja das Interessante. Wir haben weltweit eine ähnliche Situation erlebt, die auf der einen Seite mit großen Beschränkungen, also das ganze Thema Mobilität zusammenhing, auf der anderen Seite aber auch mit neuen Freiheiten, also beispielsweise zu Hause zu arbeiten, zu Hause Schule zu erleben. Das klappt mal mehr oder mal weniger gut, wie wir vorhin schon gehört haben. Aber unsere komplette Lebensstruktur hat sich verändert. Also keine langen Arbeitswege, kein Stress am Morgen, kein Stress am Abend. Dadurch sind neue Qualitäten von Zeiten entstanden. Also ganz andere Einteilung eines Tagesablaufes und neue Qualitäten im Zusammenleben, im Miteinander umgehen, vielleicht sogar in der Arbeitswelt Effizienz. Also viele Geschäftsreisenden sind nicht mehr so viel unterwegs beziehungsweise planen das auch künftig nicht, weil man doch zwangsweise jetzt gemerkt hat, ein Online-Meeting geht auch. Man muss nicht immer und überall sein.
Aber die Deutschen waren Reiseweltmeister. Das wird sich ja so schnell nicht verändern. Wir haben dieses Bedürfnis, in den Urlaub zu fahren, andere Länder zu erkunden, Abenteuer zu erleben. Das wird sich ja so schnell nicht verändern, oder stellen Sie das doch fest?
Ich würde sagen, wir müssen unterscheiden, ob wir über den Sommer 2020 sprechen oder ob wir über eine zukünftige Entwicklung sprechen. Und im Moment, also auf Ihre Frage bezogen, glaube ich, dass für dieses Jahr, das hat ja der Einspieler aus Österreich auch gezeigt, Hygiene, Abstand, Sicherheit, Desinfektion, aber auch Restriktion auf die Menschen zukommt. Das heißt, ich muss mich vorher anmelden, ich muss mich an einen Zeitplan halten und so weiter. Aber trotzdem möchte man natürlich einen Ortswechsel haben. Also nicht alle, glaube ich, dieses Jahr, aber doch recht viele immer noch. Die Buchungen sind nach wie vor vorhanden. Langfristig glaube ich, dass sich sowohl die Arbeitswelt verändern wird durch die Digitalisierung, durch andere Arbeitsmöglichkeiten. Dann ist es auch denkbar, dass wir in diesem Jahr sehr stark gelernt haben, dass Bildung sich verändert. Also auch in Deutschland, muss man sagen. In anderen Ländern funktioniert es ja schon länger etwas besser, dass man zum Beispiel auch Bildungszeiten entzerrt oder dass man digitale Bildungsmöglichkeiten nutzt. Dadurch könnte man zum Beispiel diesen Run auf die Sommerferien verändern. Man könnte in kürzeren Abständen andere Erholungspausen einfügen. Und der Kollege vorhin sagte das ja auch, wenn ich in meinem Tagesablauf Pausen einbaue oder mir abends irgendwie eine bestimmte Uhrzeit setze und dann sozusagen in eine Entspannung komme, muss ich mich auch nicht so sehr konzentrieren auf, wie die TUI mal getitelt hat, die schönsten Wochen des Jahres und all meine Sehnsucht in eine Zeit zu projizieren, die mir dann auch noch von außen gestaltet wird.
Also wir kommen eventuell, wenn das jetzt so sich entwickelt, wie es durch Corona angestoßen wird, in völlig andere Zeiten, so wie Sie das jetzt beschreiben, dass wir auch tatsächlich drüber nachdenken könnten, so was Festgeschriebenes wie die Sommerferien zu verändern, dass dann nicht mehr alle gleichzeitig Urlaub machen im Sommer. Glauben Sie, das funktioniert?
Ja. weil wir im Moment also ganz stark gesehen haben, dass es funktioniert. Es gab diese Woche eine schöne Buchveröffentlichung, Ferienmüde, als das Reisen nicht mehr geholfen hat, von Herrn Bröckner, der das auch nochmal sehr schön beschrieben hat, dass wir einfach durch diese Versprechen, sozusagen durch die Bewegung ins Anderswo, wo aber schon alle anderen auch sind, langsam realisieren, dass es so keine Zukunft hat und dass wir vielleicht in größeren Abständen mit etwas mehr Zeit andere Reisen machen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das Fliegen einfach auch nicht mehr so attraktiv ist, wie es vorher war. Denn, machen wir uns nichts vor, die Tourismusbranche wird sich die Preissituation spätestens im nächsten Jahr verändern müssen. Wir haben eine geringere Auslastung durch größere Abstandsregelungen. Wir haben höhere Qualitätsansprüche, die abgebildet werden müssen, stärkere Hygieneansprüche. Und dadurch wird sich natürlich die Preisstruktur verändern müssen. Ich glaube auch langfristig, dass diese Kurzfristangebote, ich fliege mal eben zum Shoppen nach Barcelona, einfach auch mit der nächsten Generation, die sehr stark an Nachhaltigkeit interessiert ist, hier Fridays for Future, dass diese Angebote in der Branche auch nicht mehr Bestand haben werden. Das heißt, wir werden vielleicht anders reisen. Wir werden immer reisen, weil Reisen ist ja auch eine Erweiterung des Horizontes, ist ein etwas unheimlich Schönes. Aber vielleicht diese industriell industriell gefertigte Massenreise, Ansammlungen, es ist ja auch nicht schön, die letzten Jahre Overtourism in Venedig oder so, das macht ja auch keinen Spaß. Mhm. Denn ja, also es wird andere Möglichkeiten geben. Man muss jetzt schon, Venedig hat digital sehr aufgerüstet, man muss jetzt zum Beispiel in Venedig vorher für bestimmte Orte Tickets buchen. Das heißt, die Corona-Phase hat auch einen starken Schub in Richtung Digitalisierung und in Richtung Besuchermanagement gegeben. Das heißt, es wird anders werden.
Also auf ganz vielen Ebenen haben wir da Veränderungsprozesse angestoßen durch Corona. Davor schon, wie Sie sagten, angestoßen auch von der Fridays for Future Bewegung. Mhm. Dann kommt die Preisgestaltung dazu, die sich so auch nicht mehr halten lässt. Wie groß ist die Rolle der Ökologie?
Naja, also ich meine, was wir im Moment erlebt haben in dieser Zeit des Lockdowns, war ja, dass man einfach eine wunderbare Luft in den Großstädten zum Beispiel hatte, mit dem Fahrrad auf der Straßenmitte fahren konnte. Und ich glaube, aus diesem Erleben ist ganz viel, was wir jetzt transportieren in die Zukunft. Überall wird diskutiert, die Autos irgendwie stärker einzuschränken im Stadtverkehr und so weiter. Also ich glaube, da wird sehr, 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 sehr viel passieren. Das heißt, die ökologischen Einflüsse auf diese Veränderung sind sehr, sehr groß, aber auch die im sozialen Bereich.
Da müssen wir Corona direkt dankbar sein, oder?
In jeder Krise liegt eine Chance.
Professor Claudia Brösel von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, vielen Dank. Ferien, Urlaub mit Mundschutz, das war HR2 Kultur an diesem Freitag, dem Sommerferienbeginn in Hessen. Ab Montag können Sie den Mundschutz bei uns dann ablegen. Unsere Sendung Der Tag macht ja in jedem Sommer eine Weltreise. Nie war sie so nötig wie in diesem Jahr. Wir lassen da niemanden zurück. Jeden Abend nehmen uns unsere Korrespondenten in aller Welt mit in ihr Berichtsgebiet. Jeden Tag eine neue Station. Am Montag geht es in Frankreich los. Dort kann man inzwischen sogar wieder rauf auf den Eiffelturm. Mein Name ist Doris Renk. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und schöne Ferien.